Terror.
Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Schrecken. Angst und Schrecken zu verbreiten, darum geht es Terrororganisationen. Damit wollen sie ihre Ziele, politische, religiöse, soziale, durchsetzen. Eine völkerrechtlich verbindliche Definition für Terrorismus ist in Resolution 1566 des UN-Sicherheitsrats vom 8. Oktober 2004 formuliert.
Straftaten, namentlich auch gegen Zivilpersonen, die mit der Absicht begangen werden, den Tod oder schwere Körperverletzungen zu verursachen. Oder Geiselnahmen, die mit dem Ziel begangen werden, die ganze Bevölkerung, eine Gruppe von Personen oder einzelne Personen in Angst und Schrecken zu versetzen, eine Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.
Terroristische Organisationen wollen mit ihren Aktionen die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen von Staaten oder internationalen Organisationen erschüttern oder zerstören. Und sie wollen möglichst große mediale Aufmerksamkeit erwecken. Terrorismus ist also auch eine Kommunikationsstrategie, die sich krimineller und verbrecherischer Mittel bedient. Einzelne Staaten und Organisationen wie die UNO, der EU-Ministerrat oder das US-Außenministerium haben Listen mit Vereinigungen erstellt, die als Terrororganisationen betrachtet, geächtet und strafrechtlich geahndet werden. Die UNO führt keine allgemeine, sondern mehrere solcher Listen nach unterschiedlichen Kontexten. Eine einzige rechtlich gültige internationale Liste gibt es nicht. Die Terrorexpertin Loretta Napoleoni arbeitet mit einem weit gefassten Terrorismusbegriff und sieht zahlreiche Parallelen zwischen den bewaffneten Organisationen, die es gab und gibt.
Die bewaffneten Organisationen sind alle sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich in ihren Vorstellungen und Zielen. Die Roten Brigaden waren eine marxistische bewaffnete Organisation. Die irisch-republikanische Armee IRA war eine nationalistische bewaffnete Organisation. Aber die Struktur ist immer die gleiche. Politische Gewalt ist politische Gewalt. Es spielt keine Rolle, ob diese in einer Demokratie oder in einer Diktatur stattfindet. Sie kämpfen im Untergrund innerhalb eines Staates, um einen anderen Staat zu errichten.
Underground, inside the state, in order to establish another state.
In einem Forschungsschwerpunkt zum Thema Terrorismus versuchen die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale das Phänomen zu begreifen, um Grundlagen für dessen Bekämpfung zu liefern. Leiter des Instituts ist der Ethnologe Günther Schlee.
Das Prinzip ist immer also das Teilen eines Geheimnisses, die wechselseitige Verschwiegenheit, dass man eine verschworene Gemeinschaft ist, die sie nach außen abkapselt. Dann gibt es immer das Gefolge, das sozusagen gehorchen muss. Und es gibt das weitere Umfeld, das terrorisiert wird. Und dann gibt es zum Teil eben auch ganz intelligente Strategien, andere Leute einzubeziehen, im Irak und in Syrien durch befohlene Heiraten und dergleichen verschwägert man sich mit den jeweiligen Dorfbevölkerungen und die gehören dann alle irgendwie dazu und sind alle auch irgendwie mitschuldig und werden von in der Außenwahrnehmung auch mit als Terroristen wahrgenommen und vielleicht durch Bomben aus der Luft bekämpft, weil man ja keine genauen Unterschiede mehr machen kann. Also dass man sozusagen andere Leute mit reinzieht, ist ganz wichtig. Und dann natürlich das Verbreiten von Schrecken, dass Abtrünnige auf grausame Weise getötet werden.
Die Trennlinie zwischen terroristischen Vereinigungen, Guerilla oder Befreiungsbewegungen ist nicht immer klar und eindeutig zu ziehen und hängt von der jeweiligen politischen Perspektive ab.
Der Guerilla im klassischen Sinn geht es um Terraingewinn oder um ein politisches Ziel durch Anschläge entweder auf einzelne Personen oder Personengruppen, während terroristische Gruppen durch ihre Anschläge versuchen, ganze Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern, um sie entweder zu vertreiben oder ihre politischen Ziele durchzusetzen.
Definiert der Lateinamerika-Experte und Publizist Ralf Leonhard. Ralf Leonhard hat in den 1980er und 90er Jahren als Korrespondent der TAZ in Zentralamerika gelebt, im sogenannten Hinterhof der USA.
Meine Terroristen können deine Freiheitskämpfer sein. Wir erinnern uns an US-Präsident Ronald Reagan, der die nicaraguanischen Konterrevolutionäre als das moralische Äquivalent der US-amerikanischen Patrioten, die den Befreiungskrieg angeführt haben, definiert hat. Und das waren ganz sicher Terroristen, die haben gegen Zivilisten Anschläge verübt, die haben Einrichtungen wie Kinderkrippen, Schulen und Spitäler in die Luft gejagt. Deswegen ist die Frage, ob ich jetzt eine Gruppe auf die Liste terroristischer Organisationen setze oder nicht, eine rein politische.
Auf der Liste des EU-Ministerrats, die halbjährlich aktualisiert wird, finden sich derzeit 25 Organisationen, die als terroristisch eingestuft werden, von Abu Nidal bis zu den Freiheitsfalken Kurdistans. Auch der Sendero Luminoso ist angeführt. Diese Gruppe wurde nie formell aufgelöst, spielt jedoch seit Mitte der 1990er Jahre keine Rolle mehr. Sendero Luminoso wollte in Peru einen maoistischen Staat errichten, mit terroristischen Mitteln.
Also damals in den Dörfern im Hochland, die Bevölkerung war absolut eingeschüchtert. Wenn Sendero gekommen ist, die haben einfach 2-3 Intellektuelle im Dorf erschossen und dann war dort Ruhe und das Dorf war unter Kontrolle. Oder die Sozialarbeiterin Maria Elena Moyano in einem Vorort von Lima, die hat dort das Glas Milch für Schulkinder eingeführt. Das hat Sendero nicht gepasst, weil es eben ihnen den Wind aus den Segeln genommen hat. Und die wurde dort vor ihren eigenen Kindern erschossen und dann in die Luft gesprengt. Also das sind zweifellos terroristische Methoden.
Die viel umfangreichere Terrorliste des amerikanischen Außenministeriums führt auch die FARC in Kolumbien an. Diese hatten das Ziel, eine Diktatur des Proletariats in Kolumbien zu errichten.
Bei den FARC wäre ich da weniger rigoros. Die FARC sind als Bauerngerilla entstanden und haben sicherlich auch immer wieder zivile Opfer in Kauf genommen, aber sie haben nicht gezielt Zivilbevölkerung unter Beschuss genommen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Dass sie Jugendliche rekrutiert haben, ist eine Tatsache. Wobei ich auch mit einigen gesprochen habe, Mädchen, die mit 12, 13 Jahren freiwillig zur Guerilla gegangen sind, weil sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben, weil der familiäre Terror zu Hause viel schlimmer war als das, was sie dann in der Guerilla erlebt haben. Insofern ist das kein Kriterium für Terrorismus. Es ist zweifellos eine Verletzung der Menschen- und Kinderrechte, aber das hat mit Terrorismus nichts zu tun.
Die italienischen Roten Brigaden brachten Loretta Napoleoni in den 1990er Jahren zur intensiven Beschäftigung mit Terrorismus und zum Studium des Terrorismus an der London School of Economics. Damals arbeitete sie, die heute als führende Expertin für die Ökonomie des Terrors gilt, als Ökonomin in einer Bank. Eines Tages erhielt sie einen Anruf von einem Freund, der sich für politische Gefangene in italienischen Gefängnissen einsetzte. Er fragte sie, ob sie inhaftierte Mitglieder der Roten Brigaden interviewen wolle, um die Motive für ihre Taten herauszufinden. Sie sagte zu und stieß auf ihre beste Kindheitsfreundin, die ein führendes Brigadenmitglied war. In den Interviews mit Mitgliedern der Roten Brigaden im Gefängnis fand sie heraus,
These people thought that they were heroes.
Sie fühlten sich als Helden. Sie waren überzeugt davon, dass sie ihre Aktionen nicht für sich selbst machten, sondern für die Menschen. Sie fühlten sich wie die Bolschewiken, wie Lenin, indem sie das Land von einer Unterdrückungsmacht befreiten.
Die Brigate Rosse oder Roten Brigaden waren eine kommunistische Untergrundorganisation. Gegründet wurde sie 1970 in Mailand. Die Roten Brigaden betrachteten sich als Stadtguerilla nach dem Vorbild der Tupamaros in Uruguay. Zwischen 1970 und 1988 verübte die Gruppe 73 Mordanschläge und organisierte zahlreiche Entführungen und Banküberfälle. Den Höhepunkt bildete 1978 die Entführung und Ermordung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro. 1993 verkündeten die Roten Brigaden das Ende des bewaffneten Kampfes. Die Gruppe war straff und sehr hierarchisch organisiert. Die Mitglieder mussten strengen Regeln folgen.
So they were very strict. I mean, it was really, the Red Brigades was run like an army.
Die Roten Brigaden wurden wie eine Armee geführt. Das gilt auch für alle anderen Terrorbewegungen. Man kann sich ja keinen Fehler erlauben. Sie hatten eine Pyramidenstruktur und es gab keine Diskussionen. Ihre Ideologie wurde von den Gründungsmitgliedern in Stein gemeißelt. Mit neuen Mitgliedern gab es keinen Dialog, keine Versuche, die Ideologie vielleicht an deren Vorstellungen anzupassen. So gesehen waren die Roten Brigaden sehr diktatorisch.
It was extremely dictatorial.
Heute denkt man bei Terrorismus vor allem an Gruppen wie den Islamischen Staat, an Al-Qaida, die Taliban, die Kämpfer des Dschihad. Bereits in ihrem 2004 erschienenen Buch »Die Ökonomie des Terrors« verwendet Loretta Napoleoni für Al-Qaida den Begriff des Schattenstaats und nennt als Ziel des Dschihadismus die Errichtung eines neuen Kalifats. Also einer islamischen Regierungsform, angeführt von einem Kalifen, der die weltliche und geistliche Macht hat. Im Buch »Die Rückkehr des Kalifats« hat sie ihre These weiterverfolgt und beschreibt den Aufstieg des IS. In ihrem jüngsten Buch befasst sie sich mit der Schattenwirtschaft des islamistischen Terrors, mit Kidnapping und Menschenhandel. Auf welche Ideen und Konzepte sich terroristische Gruppierungen beriefen, um diese für ihre Zwecke zu missbrauchen, mache letztlich keinen Unterschied, meint Loretta Napoleoni.
Die Ideologie des Islamischen Staats kommt von der Religion. Die Ideologie der Roten Brigaden kam vom Marxismus. Aber egal ob Religion oder philosophische Theorie oder Marxismus, sie missbrauchen diese Konzepte für ihre Ideologie. Es geht darum, dass die Mitglieder einen totalen, absoluten Glauben an die jeweilige Botschaft haben. So unabdingbar davon überzeugt sind, dass sie sogar dazu bereit sind, andere Menschen zu töten, um diese Botschaft zu verbreiten. Andere Menschen zu töten ist wieder die Natur. Und deshalb ist dies für uns unbegreiflich.
We cannot conceive, because the idea of killing another person is, it goes against nature.
Eine intensive intellektuelle Debatte über Ursachen und Wurzeln des Terrorismus wurde in Frankreich nach den Terroranschlägen vom Herbst 2015 geführt. Islamexperte Olivier Roy prägte dabei den Slogan von einer Islamisierung der Radikalität. In der Zeitung Le Monde stellte er die These auf, die Anschläge hätten mit dem Islam nichts zu tun, sondern seien vielmehr als Jugendrevolte zu verstehen. Dieser These widerspricht der französische Sozialwissenschaftler Gilles Kepel, Professor am Pariser Institut für politische Studien, einer der besten Kenner des politischen Islam und des radikalen Islamismus. Den islamistischen Terror als Jugendrevolte zu bezeichnen, als Ausdruck des Nihilismus junger, haltloser Menschen, als zeitgenössisches Pendant zu den Missetaten der RAF oder der Roten Brigaden, das sei die Sichtweise einst linker Intellektueller, die glaubten, heute wiederhole sich, was sie in ihrer Jugend erlebt hätten, meinte Gilles Kepel in der Neuen Zürcher Zeitung. Er befasst sich mit den Motiven von Terroristen und der Ideologie des Salafismus gleichermaßen. Das ist für ihn die Wurzel zum Verständnis. Der Salafismus ist eine, oft als ultrakonservativ bezeichnete Strömung innerhalb des sunnitischen Islam.
Das war in der muslimischen Geschichte von geringer Bedeutung, solange bis dieses Gedankengut von den ölexportierenden Ländern aufgenommen wurde, an vorderster Front von Saudi-Arabien. Diese Länder haben aus dem Salafismus ihre eigene politische Legitimierung bezogen. Es gab daher einen direkten Zusammenhang zum Ölpreis. So hat der Salafismus in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Zahl an Anhängern gefunden. Weil sie befürchteten, dass Muslime in Europa eine neue Auslegung des Islam schaffen würden, die sich besser mit den modernen globalen Gesellschaften vertragen würde, pumpten sie enorme Mittel in die religiöse Bekehrung in Europa. Ziel waren vor allem Menschen aus finanzschwachen Schichten. Das hat zur Propagierung des Salafismus geführt.
Salafismus stelle einen Bruch mit europäischen Werten dar, erklärt Gilles Kepel. Salafisten nehmen den Koran wörtlich. Demokratie gelte ihnen als Irrglaube. Religiöse Werte stünden über der Freiheit. Es gebe keine Gleichheit zwischen Mann und Frau. Nicht alle Salafisten werden Dschihadisten, sagt er, aber alle Dschihadisten sind Salafisten.
This phenomenon
Denen, die Dschihadisten werden, geht es nicht nur darum, die korrupten Werte des Westens zu kritisieren, sondern sie greifen auch zu Waffen, greifen an und zerstören.
Das arabische Wort Dschihad bedeutet Anstrengung, Bemühung, erklärt Schilke Pell. In der Beziehung zwischen dem Schöpfer und seiner Kreatur bezeichnet dies die Bemühung, ein guter Muslim zu sein. Dschihad könne auch als ein bestimmtes Verhalten gegenüber Feinden übersetzt werden, also als eine Art Gegenkreuzzug.
Gegenüber Europa hat es in der Geschichte zwei Angriffe gegeben. Beide sind fehlgeschlagen. Der fehlgeschlagene arabische Dschihad 732 in Poitiers und natürlich der fehlgeschlagene osmanische Dschihad 1683 hier in Wien. Viele islamische Prediger sind der Meinung, dass das, was wir heute erleben, eine dritte Welle sei. Und viele sind überzeugt, dass diese dritte Welle erfolgreich sein wird, weil sie durch Predigten, Einwanderung und durch gewaltsamen Druck erfolgt. Der Begriff Dschihad verschwand dann, weil stattdessen von Imperialismus, Zionismus, Kolonialismus, Ost-West-Konflikt etc. gesprochen wurde. 1979 rückte der Dschihad wieder in den Vordergrund, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte und die USA und Saudi-Arabien den Dschihad gemeinsam durch ihre finanzielle Unterstützung wieder aus der Taufe gehoben und zurückgebracht haben. Pate und Patin waren also die USA und Saudi-Arabien.
Das waren die Mujahedin in Afghanistan, die gegen die sowjetische Besatzungsmacht kämpften. Sie mobilisierten Muslime weltweit, gegen die sowjetische Invasion zu den Waffen zu greifen. Das, meint Schilke Pell, habe die Büchse der Pandora geöffnet. 1989 zog die Rote Armee aus Kabul ab.
Eine zweite Phase war die Al-Qaida-Phase. Osama bin Laden und Zawahiri hatten die Führung übernommen und beschlossen, nicht den nahen Feind, sondern den fernen Feind anzugreifen, also Amerika. Der Grund? Es war nicht gelungen, die muslimischen Massen zu mobilisieren, die ihre lokalen, von den USA unterstützten Herrscher fürchteten. In der Folge kam es zu 9/11, dem Terrorangriff auf die USA. Obwohl dieser Angriff ein enormes mediales Ereignis war, gelang es weiterhin nicht, die muslimischen Massen zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen. Sie versuchten eine Revolte im Irak gegen die amerikanische Besatzung anzuzetteln, wurden aber zu Geißeln der schiitisch-sunnitischen Grabenkämpfe. Die vom Iran unterstützten Schiiten fanden sich auf derselben Seite wie Amerika. Das war der Beginn der neuen iranisch-amerikanischen Freundschaft, die wir heute sehen. Wegen dieser beiden Fehlschläge aus Sicht der Dschihadisten kam es zu einer dritten Phase des Dschihadismus, erklärt Schilke Pell. Im Jänner 2005 wurde ein entsprechendes Manifest online gepostet. Ein syrischer Ingenieur namens Abu Musab al-Suri erklärte, dass nun Europa im Fokus des Dschihad stehe. Die Soldaten des Dschihad sollten die Millionen junger, entfremdeter Muslime in Europa sein. Die Angriffsserie, die es in dieser Phase in Europa gab, begann 2012 in Toulouse, als Mohammed Merah vor einer jüdischen Schule einen Rabbiner und drei Kinder umbrachte und französische Soldaten muslimischer Herkunft aus Nordafrika tötete. Ihr Ziel war, mit ihren Angriffen zu provozieren und Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft gegen Muslime in Europa auszulösen. Das würde in der Folge zu unerklärten Kriegen und Bürgerkriegszuständen führen, so das Kalkül. Europa würde implodieren und auf seinen Ruinen würde das Kalifat errichtet. Das ist eine etwas bizarre Ansicht, aber die jungen Dschihadisten, die die Angriffe ausführten, hatten diese Theorie im Kopf.
Um die Motive von Terroristen zu verstehen, hat Schilke Pell zahlreiche Interviews mit terroristischen Straftätern in Gefängnissen geführt. In seinem Buch »Terror in Frankreich – Der neue Dschihad in Europa« beschreibt er die Bruchlinien in der französischen Gesellschaft, entstanden durch die wirtschaftliche, soziale und politische Ausgrenzung großer Teile der muslimischen Bevölkerung Frankreichs. Darin und in den Kriegen im Nahen Osten sieht er den Nährboden für die Agitation junger Muslime durch radikale Islamisten. Der Salafismus biete muslimischen Jugendlichen ein Lebensmodell vor dem Hintergrund einer gescheiterten Sozialpolitik.
Salafism is a sort of answer.
Der Salafismus ist eine Antwort auf alle möglichen Frustrationen. In Europa ist heute die Jobknappheit ein riesiges Problem für alle Jungen, nicht nur für Muslime. Europa wird mehr und mehr zu einem Pflegeheim für alte Menschen. Die europäische Politik schützt die Alten, das ist okay. Aber es gibt keinen Raum für die Jungen. Die Jungen gehen aus Europa weg. Europa war nicht in der Lage, mit den Veränderungen der Welt fertig zu werden. Es ist eine Art Museum geworden. Viele Jobs werden durch die Globalisierung zerstört. Es gibt keine Jobs für die Jungen. Und die Migrationsbevölkerung besteht im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung überwiegend aus jungen Menschen. Die Werte, die sie in der Schule lernen, sind für sie bedeutungslos. Denn das Know-how, das Wissen, das sie in der Schule lernen, bringt ihnen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt.
The know-how, the knowledge that they learn at school does not bring them access to the work market.
Der Aufstieg der extremen Rechten in Europa verstärke die Polarisierung der Gesellschaften, so die Warnung von Schilke Pell. Vorrangig müsse daher sein, die Ursachen für den Terrorismus zu verstehen, um adäquat darauf reagieren zu können. Mit Exklusion als einer der Ursachen für das Entstehen von Terrorismus erklärt auch der Ethnologe Günter Schlee vom Max-Planck-Institut in Halle an der Saale die gegenwärtigen Phänomene. Wenn Bevölkerungsgruppen einander von Ressourcen und Lebenschancen ausschließen, meint Schlee, dann müsse dies zu politischer Gewalt führen.
Wer den größeren Teil der Macht hat und andere exkludieren kann, der tut das dann. Die Politik dreht sich dann nicht darum, sozusagen das bessere Programm für alle zu haben, sondern auf Kosten derer, die die Macht nicht haben, also einen größeren Anteil für sich zu beanspruchen. Das ist politische Exklusion und wirtschaftliche Exklusion. Und die ist sehr häufig Ursache von politischer Gewalt, weil eben die demokratischen Kanäle, über die man das korrigieren könnte, nicht funktionieren.